2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nico Schmega kotzt. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin. Entgegen der Ankündigung ist es bereits Montag, der 27. Oktober 2025. Es ist knapp eine Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton nach der Auswärtsniederlage bei Eintracht Frankfurt vom vergangenen Samstagnachmittag. Das Spiel verliert der FC St. Pauli und damit ist es die 5. Niederlage in Folge mit 0:2 aus eigener Sicht nach einem Doppelpack von Johnny Burkhardt jeweils in der 35. und 55. Minute. Das Sportliche soll aber aus gegebenem Anlass heute eher eine sekundäre Rolle spielen. Alles Weitere werden wir dann jetzt in den nächsten Minuten besprechen. Ich bin Yannick und bei mir zu Gast, wie schon im Vorgespräch, ist der Marvin. Moin!
Hallo in die Runde, schöne Grüße, hi.
Schön, dass du wieder da bist. Ja, wir müssen vielleicht kurz transparenzmäßig sagen, wir haben überlegt, gestern Abend schon aufzunehmen, aber da kamen dann private Events dazwischen sozusagen, deshalb sprechen wir uns erst heute Abend, was aber aus meiner Sicht, muss ich sagen, gar nicht so schlecht ist. Ich würde aber trotzdem erstmal ganz unverkrampft reinstarten. Wie hast du denn deinen Spieltag am Samstag so verbracht?
Ja, ich habe den verbracht, indem ich das Spiel geguckt habe. Also erstmal ganz relaxed in den Tag gestartet. Und zwar um 9 Uhr bin ich aufgewacht und bin dann, und zwar in Baden-Baden, weil ich war mit Freunden tatsächlich bei einem Tom Astor-Konzert. Der eine oder andere mag ihn kennen, eine Country-Legende. Da waren wir und dann irgendwann mussten wir dann aber mal aufstehen, weil dann ging es natürlich nach Frankfurt. Basti, der auch dabei war, ist ja dann Richtung Stadion. Ich konnte das Spiel nicht im Stadion verfolgen, aber ich habe es natürlich sonst gesehen und habe eine Eintracht gesehen, bei der ich sagen muss, ich war relativ zufrieden, weil die Stabilität, die da gezeigt wurde, die hat mir ein bisschen Hoffnung zurückgebracht nach den heftigen Rückschlägen und auch heftigen Gegentoren der letzten Zeit. Also so habe ich das Spiel geguckt, aber ich glaube, für euch war das teilweise ein wenig schwieriger.
Ja, da kann ich ja mal kurz aus eigenem Nähkästchen plaudern. Also ich hatte das Glück im Nachhinein, muss man sagen, mit einer organisierten Bustour zu fahren, sodass ich durch die ganzen Repressionen, auf die wir später noch zu sprechen kommen, sowohl am Hannoveraner Bahnhof als auch später in Frankfurt gar nicht betroffen war und da jetzt schon mal disclaimermäßig auch nur von Hörensagen und Schilderungen, die von Dritten kommen, können wir dann nachher drüber sprechen, weil sowohl du als auch Ivan war nicht dabei. Glücklicherweise muss man ja fast sagen, weil sonst hätte ich das Spiel nicht im Stadion verfolgen können. Ich habe es aber ins Stadion geschafft. Wir waren auch sehr frühzeitig da, haben es sogar geschafft. Ein anderer Reisebus fuhr so 15, 20 Minuten vor uns am Stadion am Müllerntor ab und weil die mehr Pausen eingebaut haben, haben wir den sogar noch überholt. Also wir waren wirklich sehr, sehr zeitig da. Ich würde in den sportlichen Teil, den ich gerne kurz halten würde aufgrund der gegebenen Verhältnisse, mit einem kleinen Trivia-Effekt einleiten, den ich in dem Busquiz, das es in dem Reisebus, in dem ich war, gab. Liebe Grüße an Michi, wenn du das hörst. Das hast du sehr schön gemacht. Ich habe da gelernt, Eintracht Frankfurt hatte nicht immer schon einen Adler als Maskottchen, sondern früher ein Pony. Das kennst du ja wahrscheinlich auch noch, Marvin, weil du schon so lange Eintracht-Fan bist.
Das ist Wahnsinn, Schöpsche, ein super süßes Maskottchen. Es gibt wirklich, also ohne Mist, ne, der Adler ist auch cool, aber wie cool ist dieses Pony bitte? Es gibt ein paar Aufkleber, die es dazu immer noch gibt und das ist wirklich also so sweet. Also da muss ich sagen, ich hätte eigentlich ganz gern Schöpsche heute wieder.
Okay, also ich habe recherchiert, seit 2006 ist es Attila der Adler und davor war es Schöpsche das Pony, richtig?
Genau, ja. Also die Jahreszeit weiß ich jetzt nicht mehr genau, das hast du ja jetzt eben rausgefunden. Also insofern schenke ich dir da mein komplettes Vertrauen. Aber genau so ist es. Erst Schöpsche, dann Adler. Und der Attila ist natürlich auch super und da freuen wir uns natürlich auch. Ist natürlich ein super schönes Maskottchen, das immer noch oder in der wahrscheinlich wievielten Generation mittlerweile im Wildpark in Hanau wohnt. Insofern natürlich cool, so ein reales Maskottchen immer wieder besuchen zu können. Der Besitzer bzw. der Falkner, der geht ja immer regelmäßig eigentlich zu irgendwelchen Events und gerade für Kids, Schulkinder finden das immer natürlich mega spannend. Aber das ist natürlich cool, so ein lebendiges Maskottchen zu haben. Aber auch wie gesagt, das Pony hat schon was.
Ja, ist wahrscheinlich ähnlich wie der Geißbock beim FC. Also das wird auch nicht schon seit Jahren, Jahrzehnten der gleiche Geißbock sein. Die Herleitung, die ich eigentlich damit bauen wollte, ist, war die Eintracht vorgestern eher Adler oder eher Pony?
Gute Frage. Ich würde tatsächlich eher sagen, das ist übrigens eine sehr schöne Herleitung, würde ich fast eher sagen, dass wir eher Adler waren. Denn wir haben relativ effizient gespielt, ohne zu viel Schnickschnack und haben uns die Punkte gekrallt, haben die 3 Punkte euch entrissen, mehr oder weniger. Ihr seid ja eigentlich ganz gut in das Spiel gestartet. Wenn es nicht abseits gewesen wäre, wäre ganz früh das erste Gegentor für uns gefallen. Da hätte die ganze Situation anders ausfallen können, ist aber nicht passiert. Dementsprechend auf jeden Fall eher wie der Adler, so ein bisschen mit Routine und über den Dingen schwebend.
Danke dir, dass du in der Bildsprache schön so schön bleibst. Das war ja so ein bisschen, wo ich schon gedacht habe, als dieses Abseitstor fiel, wir hatten ja im Vorgespräch gesprochen, naja, es könnte schwierig für die Eintracht werden, wenn sie früh in Rückstand liegt. Da sah es ja kurzzeitig aus, bevor dann die Fahne des Linienrichters hochging und wir alle dann sagen mussten, okay, dann warten wir halt noch ein bisschen. Danach kam aber nicht mehr viel und ja, auch Rückbezug zum Vorgespräch. Du hattest dir ja erhofft, dass die Eintracht mit voller Kapelle, nenn ich es mal, ins Spiel startet. Burkhardt von Anfang an, Doppeltorschütze, Usun von Anfang an. War das das, was du dir erhofft hast?
Ziemlich genau das. Also ich bin sehr, sehr zufrieden, dass wirklich genau das gekommen ist, dass Gianni Burkhardt von Anfang an gespielt hat, dass wir mit Can Usun wieder eine alte Qualität zurückgewonnen haben. Alt ist natürlich in Anführungsstrichen, ne? Ich meine, der ist seit 2 Jahren hier, rohrt aber gerade erst in dieser Saison so richtig durch und dann auch in Let's Doan beispielsweise auch gespielt hat. Ich fand, das war eine sehr gute Aufstellung, die Offensivqualitäten der Eintracht betont hat. Und gleichzeitig ist es aber natürlich nur die halbe Wahrheit, denn was auch wichtig war, war natürlich, dass wir zu einer Stabilität zurückgefunden haben. Und diese Gesamtsituation, die hat das natürlich ermöglicht, dass wir überhaupt gegen euch gewinnen konnten. Aber offensiv hatten wir ja auch nicht unfassbar viele Szenen. Das war jetzt nicht so, als wäre jetzt die Eintracht, hätte euch jetzt abgeschossen oder so. Sowas auch nicht. Wir hätten vielleicht noch ein Tor mehr schießen können. Aber ansonsten haben wir ja jetzt auch nicht unfassbar viele Chancen herausgearbeitet. Aber ich muss ja auch sagen, St. Pauli stand gut. Also es war schon so, dass ihr eine enge Reihen gebildet habt, was dazu geführt hat, dass die Eintracht andere Mittel finden musste. Und das war ja meistens eine, sag ich mal, Überspielen, die Maßnahme der hohen Bälle, ne, der hohen Bälle von unserer Abwehr über eure, und dann standen immer wieder Leute richtig. Das haben wir gesehen, dass beispielsweise ein Koch viele Flanken probiert hat, viele hohe Bälle aus der Abwehr kam auch mit Theater, so manche, und auch einen noch relativ hoher Ball, der dann zum Gegentor geführt hat. Ich glaube, das war dann das zweite Tor von Chaibi dann auf Burkhardt. So kann es dann natürlich funktionieren. Ist gar nicht so der typische Eintrachtweg, aber manchmal muss es so gehen.
Ja, da muss man ja aus unserer Sicht sagen, also offensiv war da wieder leider sehr wenig zu sehen. Wir haben, glaube ich, einen wirklich Torschuss abgeliefert, der auch in die Statistik zählt. Ich erinnere mich da auch, das war relativ zum Ende, da können wir vielleicht später noch drauf kommen, wo erst der Ball auf Torwart geht und dann im Nachschuss, der aber dermaßen Field Goal footballmäßig übers Tor gesammelt wird von Metcalf, obwohl die Einwechslungen ja durchaus Impact gebracht haben aus unserer Sicht, aber trotzdem war das offensiv leider mal wieder zu wenig. Deshalb schlägt aus 5 Niederlagen auch nur ein Tor auf unserer Seite zu Buche. Ja, aber die Eintracht hat es ja ganz gut gemacht. Ja, ist dann wie der Adler so hoch geflogen, wie sie eben musste, konnte ein Statement setzen nach zuletzt den doch eher bescheidenen Ergebnissen. Aber wenn wir vielleicht erstmal auf den ersten Treffer kommen, da geht ja auch ein individueller Fehler unseres ansonsten fabelhaften Keepers Nikola Vasil voraus, dem der Ball dann quasi durch die Hände rutscht. Wie hast du das 1-0 der Eintracht gesehen?
Das 1-0 ist natürlich eine echt bittere Situation für Vasil. Du hast es eben schon angesprochen, denn eigentlich ist es so eine Chance, die aus dem Nichts entsteht, denn Can Usun dribbelt sich da nach außen und dann macht er natürlich noch eine Aktion, versucht dann irgendwie noch eine Flanke zu reißen, aber in der Regel 9 von 10 Fällen hält der Torhüter das einfach oder im Zweifel faustet sogar noch weg oder so, aber entschärft zumindest die Situation. Und dass das dann so passiert, dass er den fallen lässt und dann steht aber auch Gianni Burkhardt da, und das ist natürlich die Qualität eines Stürmers, der das riecht, der zumindest immer am richtigen Ort, am richtigen Fleck ist und dann dementsprechend das Ding einnetzen kann, wo man ja sagen muss, naja, andere hätten da wahrscheinlich nicht gestanden. Natürlich kann man auch sagen, klar, ein Vasil sollte den Ball nicht fallen lassen, das weiß er selbst. Er hat ja aber ansonsten eine super Partie gemacht. Also ging auf seine Kappe. Ansonsten waren da echt gute Dinger dabei von ihm. Insofern muss man ihm das vielleicht auch verzeihen. Aber das ist natürlich eine extrem unglückliche Situation für euch gewesen. Denn das hat uns das Spiel natürlich leichter gemacht, nachdem ihr davor echt sehr, sehr gut gestanden habt, die Eintracht auch so ein Stück weit entnervt habt. Muss es halt so ein Tor sein, aber das ist natürlich auch, das gehört zur Realität dazu, eine neu gewonnene Qualität bei uns in Frankfurt, weil der Gianni Burkhardt-Transfer, der zahlt sich genau bei solchen Sachen halt einfach aus.
Ja, das ist vielleicht genau die Art Spieler, die uns so ein bisschen fehlt, also gerade auch unsere Offensivreihe. Und Tonji sah am Samstag nicht gut aus, also auch ein Pereira Larsch war blass, Also da ist gerade auch unsere Offensivreihe eher in so einem Formtief gerade und wir haben halt niemanden, der dann so in solchen Momenten dasteht oder in solchen Momenten dann einfach netzt. Das geht uns gerade noch so ein bisschen ab. Aber da, klar, wenn man auf dem Papier schaut, habt ihr einfach von der Qualität auch einfach ganz andere Möglichkeiten und dann ist halt auch ein Johnny Burkhardt jemand, der genau wie du sagst, in dem Moment dasteht, wo er stehen muss als Mittelstürmer, so ein klassischer Mittelstürmer, so ein Knipser, wie wir uns ihn schon eigentlich über die Saison hinweg so ein bisschen wünschen. Durch einen individuellen Fehler steht es dann 1-0 für die Eintracht. Damit geht's in die Pause. Und ja, in der 55. Minute ähnliches Spiel. Wieder individueller Fehler, diesmal von Hauke Wahl. Und es steht 2-0 für die Eintracht. Warst du dir zu dem Zeitpunkt schon sicher, dass ihr das Ding nach Hause fahrt oder hast du noch gezittert?
Nee, gezittert habe ich dann tatsächlich nicht mehr. Das war dann wirklich für mich dann der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, es gab ja noch die ein oder andere Chance, die Johnny halt nicht gemacht hat, wo er sich aber auch super frei gespielt hat. Hat mir noch ein, zwei andere Optionen. Aber bei diesem 2-0 auch die Art und Weise, wie das passiert ist, da war ich echt auch sehr optimistisch, dass wir das dann nach Hause schaukeln, weil, das muss man auch sagen, so gefährlich in der Offensive wart ihr bis auf den Anfang und dann in der Szene relativ zum Ende hin. Ja, halt auch nicht, ne? Und dadurch, dass jetzt nicht mehr die Gefahr ausgestrahlt wurde, habe ich dann schon gedacht, okay, jetzt kommen wir damit eigentlich ganz gut nach Hause. Es hätte natürlich immer noch was passieren können, ne? Das ist wie immer, ne? Also es gab, glaube ich, einmal noch eine Situation, auch ein Abklatscher von unserem Torhüter, von Zetterer, der, wo er nicht festhalten kann. Ja, dann kann das ganz schnell wieder in eine andere Richtung gehen. Bei einem 2-1, Stand von 2-1, beginnt in Frankfurt auch öfter mal ganz gern wieder das große Zittern. Aber dazu kam es halt nicht. Also grundsätzlich hatte ich aber auch nicht das Gefühl, dass St. Pauli hier nochmal entscheidend rankommt.
Das, was du, glaube ich, beschreibst, ist die Situation, wo dann Metcalf im Nachschuss den komplett übers Tor semmelt.
Exakt.
Genau, wo dann halt einfach, ne, wenn da der Anschluss der verfällt, geht vielleicht nochmal was, dann schmeißt man alles nach vorne und kämpft vielleicht noch ein 2-2, weil das haben wir ja im Vorgespräch auch rausgearbeitet. So sattelfest ist die Eintracht hinten nicht. Da kann man aber vielleicht schon mal Spoiler auf den Ausblick, den wir vielleicht zum Ende des Gesprächs noch machen. Ihr habt die rote Laterne, was die Defensive angeht, abgegeben. Ich habe es nicht nachgeschaut, ob Sandro Wagner immer noch Trainer in Augsburg ist, aber die sind auf jeden Fall jetzt rote Laternenträger, was die Defensive angeht, mit 20 Gegentoren. Aber das habt ihr zumindest schon mal am Samstag wenden können, dass ihr da die schlechteste Defensive der Liga stellt.
Es geht voran.
Ja, und habt ja wirklich auch dann einfach wieder, wie du sie auch schon ein bisschen skizziert hast, zu Werten wiedergefunden oder zu Leistungen wiedergefunden, die euch in der Vergangenheit stark gemacht haben. Du sagst, du hast nicht gezweifelt. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass wir da so ein bisschen rankommen, aber es hat am Ende einfach nicht gereicht. Und ja, jetzt muss man in der kurzen Zeit, während die Leute das hier hören, ist es wahrscheinlich schon Dienstag. Also am Abend geht es schon wieder weiter gegen Hoffenheim. Für euch geht es gegen Borussia Dortmund. Ist das denn eine Leistung, auf die die Eintracht aufbauen kann, aus deiner Sicht?
Muss tatsächlich. Also ich finde schon, wir haben sehr viele Punkte, die ein bisschen endlich nach oben zeigen. Also so ein paar Formkurven. Ein Theat war endlich wieder, ja, ich würde sagen, größtenteils fehlerfrei. Wir haben mit Koch jemanden gehabt, der immer noch 2-3 Schnitzer drin hatte, Fehlpässe, aber an sich trotzdem auch gesteigert war. Christensen ist unfassbarer Motor, der tut diese Abwehr, seitdem er wieder da ist, sehr, sehr gut. Ja, und dann auch im Offensiven, finde ich, haben wir wieder zu diesem Konstrukt zurückgefunden. Das ist noch nicht die finale Version der Eintracht. Da geht noch ein bisschen spielerisch, muss da auch noch ein bisschen mehr gehen, aber das ist trotzdem zum im Ansatz schon mal das, was ich mir vorstelle. Und gegen Dortmund ist ja so oder so eine, wie soll ich sagen, außergewöhnliche Leistung notwendig, weil Dortmunder haben eine Mannschaft, das vergisst man immer ganz gerne, weil die auch manchmal irgendwie Schwierigkeiten haben oder weil die Eintracht die letzten Jahre auch so ein bisschen rangekommen ist, aber das ist immer noch eine astronomische Entfernung zwischen Dortmund und der Eintracht. Die haben über Jahre hinweg so teure Spieler gekauft, die dann ja auch dort geblieben sind. Das ist immer noch was anderes. Und dafür, dass also will die Eintracht bestehen, braucht sie einen richtig, richtig guten Tag. Aber dafür war genau dieser Sieg jetzt gegen St. Pauli sehr wichtig, weil er gezeigt hat, am Anfang haben wir kurz gewackelt, danach wurde sich geschüttelt und dann wurde es in der Defensive nicht mehr unfassbar gefährlich. Also das ist wichtig und dass wir auf der anderen Seite auch gesehen haben, okay, egal wie, wir machen gerade unsere Tore, weil davor war es ein Can Uzun beispielsweise oder ein Let's Doan, der sehr gefährlich war. Jetzt zuletzt ist es ein Johnny Burkhardt, der mit einem zweiten Doppelpack gezeigt hat, wie wichtig er sein kann. Also ich glaube, diese Varianz, die wir in der Offensive haben, wenn die sich jetzt auch beim morgigen Spiel paart mit einer defensiven Stabilität, dann ist auch gegen Dortmund was drin.
Okay, vielleicht in dem Sinne haben wir beide was gemeinsam, dass wir eher als Underdogs oder als nicht favorisiertes Team in unsere unsere DFB-Pokalpartien gehen. Ihr vielleicht noch ein bisschen weniger als wir, weil da zumindest da ja die Fallhöhe, auch wie du es gerade beschreibst, dass sie sehr, sehr viele, sehr, sehr viel bessere Spieler haben. Aber ja, was Borussia Dortmund in den letzten Jahren gezeigt hat, ist ja auch, dass das nicht immer alles ist und dass ihr als Eintracht Frankfurt da vielleicht manchmal ein bisschen mehr aus den Dingen gemacht habt, als die auf dem Papier hergegeben hätten. Von daher sehe ich da bei euch eher ein Spiel auf Augenhöhe als bei uns, zumindest auf dem Papier. Aber wir werden es morgen Abend bzw. heute Abend, wenn ihr HörerInnen das hört, wahrscheinlich schon heute Abend werden wir das sehen.
Aber es ist schon krass, ne? Also man muss schon sagen, eigentlich ist ja so eine Partie von euch gegen Hoffenheim ist ja trotzdem immer noch was, wo man sagt, da ist ja alles möglich, ne? Weil in der Theorie ist natürlich Hoffenheim besser, aber bei so einem gefüllten Millerntor mit einer gewissen Galligkeit an dieses Spiel gehen, das können die Hoffenheimer auch oft nicht so gut. Also ich würde trotzdem es nicht ausschließen, dass da was passiert. Ich freue mich auch auf dieses Spiel, weil ich mir schon vorstellen kann, dass der FC St. Pauli durchaus in der Lage ist, den Hoffenheimern ein Bein zu stellen. Es ist halt nur leider, leider in der aktuellen Situation so, dass St. Pauli sich ja eigentlich auch um andere Themen zu kümmern hat. Und das ist natürlich, dass die 7 Punkte jetzt nach 8 Spielen deutlich zu wenig sind, um jetzt dauerhaft sorgenfrei zu bleiben, ne?
Ja, dann greife ich das direkt mal kurz auf. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer es in den sozialen Medien geschrieben hat, aber Tatsache ist auch, dass wir letztes Jahr um den Zeitpunkt noch 2 Punkte weniger hatten auf dem Konto und es hat trotzdem zum Klassenerhalt gereicht. Also alle, die nach dem Anfangshype mit den 7 Punkten aus 3 Spielen, danach gab es ja keine Punkte mehr, alle, die da uns da schon nach Europa geschrien haben, das ist vielleicht ein bisschen zu viel gewesen, aber in Anbetracht der realistischen Situation, in der wir uns befinden, und das ist nun mal Abstiegskampf, das war auch vor der Saison klar, sind wir da eigentlich noch relativ gut unterwegs. Es ging ja auch gegen viele höherklassige Teams in den vergangenen Spieltagen, aber ehrlicherweise muss man auch sagen, das hat Tim auch geschrieben, ja, das ist eigentlich nur gegen Stuttgart, dass da die Punkte nicht unbedingt auf Stuttgarter Seite hätten bleiben müssen, aber die anderen Spiele gingen halt auch verdient verloren, so unter anderem auch am Samstag gegen euch. Ich würde das Sportliche aber jetzt ganz gerne abschließen, weil alle, glaube ich, darauf warten, dass wir noch über die Begebenheiten sprechen, die neben dem Platz passiert sind, ne?
Mach das sehr gerne. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir uns angucken, wie erneut auch St. Pauli-Fans in Mitleidenschaft gezogen wurden hier, ist es ganz klar, dass man da mal drüber spricht. Insofern, Yannick, mach gerne die Einleitung.
Ja, ich kann mich da, wie gesagt, weil ich nicht selbst dabei war, du auch nicht, kann ich mich vor allem auf das beziehen und würde auch gern darauf verweisen. Wir haben sowohl bei uns im Blog, hat Mike einen Artikel dazu geschrieben, und da ist auch ein Textbeitrag der braun-weißen Hilfe drin, verlinkt zu den Ereignissen, die sich in der Anreise zum Spiel am Samstag begeben haben. Es geht im Prinzip um 2 verschiedene Züge. Der eine kam etwas früher in Hannover an. Daraufhin wurde dieser Zug schon durchsucht, weil es Auseinandersetzungen mit Fans des VfL Wolfsburg gab, die ihrerseits auf dem Weg nach Hamburg waren. Und daraufhin hat dann ein Teil dieses Zuges den Zug gewechselt in den Zug, den es als organisierte Gruppenfahrt vom Fanladen gab. Und als dieser Zug dann wiederum in Frankfurt ankam, gab es eine sogenannte Bearbeitungsstraße der Polizei und über 200 Fans, die Zahlen gehen ein bisschen auseinander, aber es waren auf jeden Fall über 200, konnten dann nicht den Weg weiter ins Stadion antreten, sondern ja, mussten mehrere Stunden in dieser Bearbeitungsstraße ausharren und dann ja unverrichteter Dinge den Weg zurück nach Hamburg antreten. Also eine völlige Unverhältnismäßigkeit. Ich kenne Einzelpersonen, die da zum Teil von betroffen waren, dann aber, weil sie eben anscheinend aus Sicht der Polizei nicht ja als Gefahrenherd oder als St. Pauli-Fans, wie auch immer, ausgemacht wurden, die konnten dann unbehelligt die Weiterreise zum Stadion antreten, aber ein Großteil musste eben vom Frankfurter Hauptbahnhof wieder zurück nach Hamburg fahren und es stellt sich einfach die Frage der Verhältnismäßigkeit.
Ich finde es insofern schon krass, weil die Frage der Verhältnismäßigkeit, die muss man sich tatsächlich auch immer stellen, ne? Und das ist tatsächlich auch so, dass wenn ich das höre, ne, mit diesen Straßen, die dann gebildet werden, einfach um Leute festzuhalten. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass, das ist ja nicht nur ein Gefühl, sondern es ist auch darlegbar, dass wir aktuell eine Situation haben, in der Repression gegen Fußballfans immer weitergeht. Ich meine, wir haben ja natürlich in Frankfurt jetzt auch zuletzt diese Situation gehabt, dass wir beim kommenden Auswärtsspiel in Neapel eigentlich es komplett sein lassen können, ne? Weil da gibt es einfach ein komplettes Stadtverbot auch, ja? Also gibt es einfach gibt es einfach ein Neapel-Verbot für Eintracht-Fans und nicht nur das. Jetzt plant Italien sogar Grenzkontrollen, ja, also gegen Eintracht-Anhänger. Also da musst du dann auch sagen, das ist natürlich auch auf internationaler Ebene nochmal absurd und damit will ich jetzt nicht rechtfertigen, was 2023 da passiert ist, weil das waren irgendwie schon wüste Szenen, das war schon völlig absurd. Aber jetzt auch präventiv sowas zu tun, muss ich sagen, fehlt mir so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit und gerade bei euch ist es ja auch der Fall. Ich sage, das ist der Sachverhalt abschließend geklärt. Kann man nach der Situation in Hannover wirklich sagen, dass das der richtige Weg ist? Ich bezweifle es.
Ja, also wie gesagt, die Braun-Weiße Hilfe hat sich da auch zu geäußert. Das kann ich auch gerne in den Shownotes verlinken, wer sich das nochmal angucken möchte oder auch den Artikel von Mike. Verlinke ich, wie gesagt, beides. Es geht einfach wirklich darum, dass es teilweise auf keiner rechtlichen Basis fußt. Ne? Also ich persönlich frage mich schon, abgesehen davon, wie das überhaupt dazu kommen kann. Weil, wie gesagt, ich habe mit Leuten geschrieben, die Nachricht kursiert hat, natürlich auch im Vorfeld des Anpfiffs, dass da Leute Probleme haben auf der Anreise und habe dann halt gehört, dass das schon massiv Polizeipräsenz in Hannover war, eh schon. Und da frage ich mich halt, warum ist das dann nicht vermieden worden? Warum wusste man nicht, dass sich da die Wege von Wolfsburgern und St. PaulianerInnen kreuzen können? Und ja, da geht's halt weiter damit, dass sie dann erstmal weiterfahren und dann von einem massiven Polizeiaufgebot in Frankfurt empfangen werden und teilweise, obwohl sie nichts mit der Situation zu tun hatten, trotzdem in Sippenhaft genommen werden und das Stadion nicht besuchen dürfen, wo halt Leute dabei sind, die jedes Auswärtsspiel mitnehmen und jetzt um eine Serie gebracht werden, vielleicht obwohl sie nichts mit irgendwas zu tun haben. Mal abgesehen davon, dass es auch einfach unbeteiligte Reisende gibt, die auch nichts mit diesem Fußball zu tun haben und jetzt wieder ein Bild auf Fußballfans geworfen wird. Das heißt ja, das sind nicht immer diese Chaoten und wegen denen habe ich jetzt meinen Anschlusszug verpasst oder wegen denen konnte ich dann meine Weiterfahrt nicht antreten. Das ist ja einfach ein Gesamtbild, was da forciert wird oder erzwungen wird, was ja einfach nicht der Realität entspricht, zumindest nicht in der Masse, in der es vielleicht suggeriert wird.
Das finde ich einen ganz guten und wichtigen Punkt, dass du den machst, weil natürlich das, was andere Reisende dann mitbekommen, ist erstmal irgendwie eine Negativität und dann haben sie eine Negativität bezüglich Fußballfans, die man aber in dieser Pauschalisierung halt gar nicht, die sich eigentlich gar nicht halten lässt. Aber durch diese Maßnahmen, die Polizei da trifft, wird halt das öffentlich negative Bild halt weiter auch geprägt. Und wie gesagt, Sippenhaft ist immer ein Fehler und ist immer verkehrt. Und dass man so großflächig der ganzen Sache Weg bereitet, finde ich massiv problematisch. Und ich hoffe, dass das auch irgendwie, wenn es geht, wenn es irgendwie möglich ist, auch noch juristische Konsequenzen haben wird. Weil du sagst es, im besten Falle beschneidest du jemanden halt, jemandem damit irgendwie eine Serie nicht machen zu können. Ja, aber es ist auch einfach Reisefreiheit, die hier beschränkt wird. Und da stellt sich die Frage, inwiefern ist das gerechtfertigt? Die Polizei ist immer noch nicht auf einem Boden, in dem sie normalerweise tun und lassen kann, was sie will, sondern sie ist auch an Recht und Gesetz gebunden und dagegen, gegen ihr Recht und Gesetz geht aber auch, gehen auch die grundgesetzlichen Möglichkeiten eines jeden Bürgers und da muss eine Interessenabwägung erfolgen und ich habe hier das Gefühl, dass diese Interessenabwägung aktuell sehr, sehr leichtfertig zugunsten der Polizei oder zugunsten einer, wie auch immer, diffusen Gefahrenabwehr geschaffen wird. Da habe ich echt Bauchschmerzen mit und ich finde es völlig daneben und ehrlich gesagt, das ist natürlich jetzt ganz nur auf so ein Spiel runterzubrechen, halt auch mega problematisch, weil ganz plump gesagt fehlen die Fans auch im Stadion und das ist eine Sauerei, dass sehr, sehr viele friedliche Menschen nicht das machen können, weswegen sie nach Frankfurt reisen wollten.
Genau, also kann ich absolut unterschreiben und wie gesagt, ich war in Hannover nicht dabei. Ich weiß nicht, wer angefangen hat, was da genau los war. Es kursieren Videos, ja, aber auch auf denen ist nicht ersichtlich, von welcher Partei das genau ausging. Das würde jetzt auch den Bereich der Mutmaßungen erreichen. Von daher halten wir uns da mal gedeckt und wie gesagt, wir beschränken uns nur auf das, was wirklich klar ist. Und klar ist eben, dass Fans der Zutritt zur Stadt Frankfurt und zum Stadion verweigert wurde, die nichts dafür konnten. Und da in Sippenhaft genommen wurden oder Opfer von Kollektivstrafen geworden sind. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, richtig dagegen vorgehen. Das hat Mike auch so ein bisschen in dem Artikel schon angedeutet. Das kannst du machen, aber dann kriegst du vielleicht in 3 Jahren Recht dafür, dass das nicht rechtlich war und kannst dir dafür auf die Schulter klopfen, hast das Spiel aber trotzdem verpasst.
Ja, ist halt leider so.
Mal abgesehen von Serien, die reißen, natürlich hast da Zustände vorgefunden, wo dir ja auch die Privatsphäre beim Toilettengang verweigert wird oder nicht ermöglicht wird und einfach mit dir umgegangen wird, als wärst du, weiß ich nicht, mir fehlen gerade ein bisschen die Worte, um das zu beschreiben, von dem, was ich so gelesen habe. Ja, und wie gesagt, das Wahrnehmungsbild von Fußballfans in der Gesellschaft wird davon nicht unbedingt besser. Ja, bleibt eigentlich nur noch zu sagen, es sei denn, du hast doch was zu ergänzen. Wendet euch, wenn ihr betroffen wart, an die Braun-Weiße Hilfe mit ja, Gedächtnisprotokollen. Wenn ihr da rechtliche Schritte einleiten wollt, wendet euch an die Braun-Weiße Hilfe. Ansonsten ja, bleibt mir nur zu sagen, ich hoffe, dass alle Betroffenen heil aus der Situation rausgekommen sind. Und ja.
Das hoffe ich auch. Drückt die Daumen. Also trotzdem muss man es beobachten und trotzdem ist es eine Situation, die auch ja viele Kollegen auch schon im Blick haben, weil die Repression, die geht immer weiter und da muss man Einhalt gebieten, bevor es zu spät ist.
Das definitiv. Also es gibt ja auch dieses Fan-Feedback von der Braun-Weißen Hilfe, was sich eigentlich auf die Situation rund ums Stadion bezieht. Das haben ja einige von euch, die das jetzt vielleicht gerade hören, gar nicht erleben dürfen. Aber ja, nutzt das trotzdem, da gibt es auch eine Kommentarfunktion, da könnt ihr alles loswerden. Ansonsten sucht den direkten Kontakt zur Braun-Weißen Hilfe. Mehr möchte ich einfach heute Abend auch nicht mehr dazu sagen. Würde mich da dir anschließen, bald das im Auge und schildert solche Dinge, wenn sie euch passieren. Und ja, das geht natürlich über unsere beiden Fanszenen hinaus. Das betrifft ja Fußballfans eigentlich jedes Wochenende. Gut, Marvin, ich weiß nicht, wie wir jetzt hier noch einen Twist hinkriegen, aber ich würde mit dir einfach zum Ende des Gesprächs noch ein bisschen auf das nächste Programm beider Vereine gucken. Wir haben es schon angesprochen. Wenn die Leute das hier hören, geht es für uns abends zu Hause gegen Hoffenheim. Ihr müsst gegen Borussia Dortmund antreten. Wie geht's denn danach für die Eintracht weiter?
Ja, wir haben ein pickepackevolles Programm. Es ist wirklich unfassbar, wenn ich mir angucke, wie die Eintracht die nächsten Wochen unterwegs ist. Da haben wir einiges. Ja, ich meine, natürlich in der Liga geht's dann auch erstmal gegen Heidenheim. Da könnte man jetzt meinen, ah ja, Heidenheim, auf jeden Fall einfacher Gegner. Aber so einfach ist es halt ja trotzdem nicht, weil die Heidenheimer natürlich gerade, also nicht so gut in der Saison, wie wir das ja schon mal gesehen haben, Heidenheim auf Platz 17, das heißt potenziell schon einfach, aber es kommen ja noch einige Spiele, die dann auch danach tricky werden. Also Neapel ist dann eine Woche später, also am 4., also nächste Woche ist dann schon Neapel, der SSC auswärts, auch eine tricky Partie, dann hast du gegen Mainz, spielst du dann wie da wieder wenigstens zu Hause und dann hast du wieder eine längere Pause, ich glaube es ist wieder Länderspielpause, ja und danach geht's mit Köln weiter und gerade die Ligapartien, also gerade Heidenheim, gerade Mainz, auch Köln, das sind die Spiele, wo du eigentlich gar keinen Spielraum hast, weil das sind die Spiele, die gewonnen werden müssen. Es muss gegen Heidenheim, es muss gegen Mainz und im Endeffekt eigentlich auch gegen Köln gewonnen werden, weil du jetzt in der Vergangenheit jetzt ein paar Punkte verloren hast, insbesondere gegen Union. Und dann hast du halt noch die beiden hochkarätigen Spiele, über die wir jetzt kurz schon angesprochen haben, Borussia Dortmund, SSC Neapel. Also da kommt zunächst einiges in der nächsten Zeit.
Ja, gewinnen müssen ist ein gutes Stichwort. Das mit Union Berlin hatten wir ja im Vorgespräch schon angesprochen. Für uns ist natürlich jetzt Dienstagabend ein Bonusspiel sozusagen. Das niemand erwartet eigentlich was von dir, gerade nicht nach der ja doch deutlichen Niederlage in der Liga. Aber dann am kommenden Wochenende gegen Gladbach, das muss eigentlich gewonnen werden, wenn du irgendwie dir da ein bisschen Luft verschaffen willst im Abstiegskampf. Und dann geht es zum SC Freiburg. Also die Aufgaben für den FC St. Pauli werden auch nicht einfacher in den nächsten Wochen. Wir werden sehen, wo das hinführt und wo unsere beiden Vereine dann in der Rückrunde stehen, wenn wir uns wieder über den Weg laufen, Marvin. Von daher wäre jetzt noch Platz für berühmte letzte Worte für die Hinrunde, wenn du sonst nichts mehr hast.
Ja, sehr gerne. Also berühmte letzte Worte für die Hinrunde kann ich richtig gerne an euch, denn ich finde den FC St. Pauli ja grundsätzlich sehr sympathisch und hoffe, dass auch ihr in der Liga bleibt. Und ich hoffe, dass sich gerade im Offensivbereich die eine oder andere Klarheit jetzt auftut, dass man ein bisschen gefährlicher wird. Ne? Ich meine, ich habe jetzt auch gesehen, ihr Mittelfeldzentrum, also beziehungsweise Zentralmittelfeld, ist ja euer Kapitän zurückgekommen, das letzten paar Minuten gespielt, Jackson Irvine, ist glaube ich zumindest für für die Moral eine ganz, ganz wichtige Sache, aber es ist halt einfach so, dass es sehr, sehr wichtig wird, dass ihr irgendwie offensiv noch ein Konzept findet. Ja, und da hoffe ich, dass Blessin, der ein super Coach ist, ich bin weiterhin vollkommen überzeugt von ihm, dass er irgendwie den Weg findet, dass ihr zu mehr Schlagkräftigkeit findet, auch dauerhaft, ne? Wie gesagt, der Anfang sah ja ganz gut aus. Dementsprechend drücke ich da ganz fest die Daumen und ich freue mich schon, wenn wir uns in der Rückrunde wiedersehen und hoffe, dass beide mit ihren Positionen dann zufrieden sind, sodass wir dann einfach sehr gespannt sein können, wie der Ausgang der Partie dann in Hamburg ist, weil vielleicht fahre ich dann ja mal vorbei.
Ja, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Danke für die warmen Worte und die Hoffnung, die du uns gestiftet hast, dass wir da irgendwie rausfinden. Aber ich glaube schon, dass die Ansätze da sind und da es vielleicht ein paar Stellschrauben braucht. Jetzt bis zum Winter hin geht es eigentlich vor allem gegen Teams, die in direkter Konkurrenz zu uns stehen. Wir spielen noch gegen Heidenheim vor Weihnachten. Wir fahren kurz vor Weihnachten noch nach Mainz. Das sind sicherlich Spiele, wo man punkten muss. Und ja, du hast es ja quasi, das Potenzial hast du uns ja quasi gerade attestiert. Von daher sind wir da frohen Mutes. Und wie gesagt, letztes Jahr um die Zeit sah es noch wesentlich schlechter aus. Und es wird schon alles irgendwie werden. Von daher, danke dir, Marvin. Danke euch fürs Zuhören. Forza St. Pauli. Macht's gut.
Tschüss.